Wird jemand Opfer eines Verbrechens, ist für die meisten die Polizei erste Ansprechpartnerin. Die 110 ist schnell gewählt, die Nummer kennt man von klein auf. Doch wie die Polizei arbeitet, darüber gehen die Vorstellungen mit Sicherheit weit auseinander. Doch wie wird Licht in die tiefsten Abgründe gebracht und wie werden auch ganz einfache Kriminalfälle aufgeklärt? Christoph Herrmann ist Kriminalbeamter in Berlin und heute hier im rbb24 Inforadio dazu im Gespräch. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Christoph Herrmann, kurz zu Ihnen. Sie sind 45 Jahre alt und sind seit Ihrer Ausbildung in sehr belastenden Bereichen unterwegs. Sexueller Missbrauch von Kindern, Mordkommission und aktuell Vergewaltigung erwachsener Menschen. Wie sind Sie zu diesen Themen gekommen?
Tja, wie bin ich zu diesen Themen gekommen? Das ist im Endeffekt ein dreijähriges Studium, was man absolviert an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Und nach dem dreijährigen Studium muss man gewisse Praktikas durchlaufen. Das ist auch den Kriminaldauerdienst, der bei vielen ja auch bekannt ist. Und danach kommt man ganz normal in die Sachbearbeitungsdienststellen. Und da bin ich zufälligerweise ins LKA 1 gelangt. Das ist das Landeskriminalamt, die Abteilung 1, die sich mit Delikten am Menschen beschäftigt. Und dort war meine erste Dienststelle im Bereich sexueller Missbrauch von Kindern.
Wie können wir uns Ihren Alltag vorstellen? Unser Bild ist ja vor allem von Kriminalfilmen geprägt. Das heißt, eigentlich müssten Sie morgens im Büro Ihren beruflichen Partner, Ihre berufliche Partnerin treffen, die Lage besprechen und ins Auto steigen.
Ja, so einfach ist es nicht. Also bei der Kriminalpolizei, bei mir ist es zumindest so, aktuell bin ich in der Leitung eines Kommissariats, was sich mit Vergewaltigung von erwachsenen Personen beschäftigt. Das ist meine morgendliche Routine, sieht so aus, dass ich früh aufstehe, ich so gegen 6, kurz nach 6 im Dienstgebäude bin, dort die Mails lese, den Eingang der neuen Vorgänge, die in der letzten Nacht sich in Berlin ereignet haben, was speziell die Vergewaltigung betrifft, und dort schon für mich eine Bewertung, Analyse vornehme, welche Ermittlungsschritte wir jetzt noch tätigen müssen. Und dann gibt es um 8.15 Uhr eine Dienstbesprechung, wo alle weiteren Kollegen dazukommen. Wir sind insgesamt ein Team bestehend aus 14 Personen, zu 2/3 Frauen, gerade im Bereich Vergewaltigung. Und dann stelle ich morgens die Vorgänge vor, die Sachverhalte, und dann verteilen wir die Aufgaben.
Aber das heißt, in der leitenden Position verteilen Sie eher, als dass Sie unterwegs sind?
Genau, ich verteile eher, aber ich bin schon derjenige, der die Ermittlungsrichtung zumindest vorgibt, der sich die Vorgänge auch, wie gesagt, bewertet, analysiert und dann zumindest schon mal schaut, okay, welche unaufschiebbaren Maßnahmen müssen wir jetzt noch tätigen, um hier Beweise heranzuschaffen.
Sie sprechen von Vergewaltigung erwachsener Menschen. Was fällt da alles rein?
Der überwiegende Anteil sind Vergewaltigungen, die im Rahmen der häuslichen Gewalt geschehen, wo dann irgendwann die Frauen sich entscheiden dafür, jetzt eine Anzeige zu machen, die 110 zu rufen, wenn es wieder zur körperlichen Ausschreitung gekommen ist. Der Streifeneinsatzdienst, das heißt die uniformierten Polizeikräfte, erscheinen vor Ort, nehmen den Sachverhalt erstmal soweit auf, sammeln alle Informationen und bewerten dann, was liegt denn hier überhaupt für eine Straftat vor. Und dann, wenn es sich hier um eine Vergewaltigung handelt, wird der Kriminaldauerdienst gerufen, die dann die weiteren Maßnahmen vornehmen, wie die ersten Befragungen, Vernehmungen von den Geschädigten, vielleicht von Zeugen, aber auch die Untersuchungen begleiten in der Charité, irgendwelche ärztlichen Untersuchungen der Opfer. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass wir Vergewaltigungen haben, die sich hauptsächlich am Wochenende abspielen oder überwiegend am Wochenende. Sprich, wenn Personen in Diskotheken unterwegs sind, in Clubs, in Bars, viel Alkohol konsumiert wird, unter anderem auch Drogen konsumiert werden. Und dann gibt es dort Täter, die diese Situation ausnutzen und dann die Betrunkenen bzw. unter Drogen stehenden eventuell überreden, mit nach Hause zu gehen. Und dann kommt es dort zu diesen sexualisierten Handlungen.
Oft haben ja auch vor allen Dingen Frauen dann auch Angst, sich an die Polizei zu wenden. Vielleicht, weil sie Angst davor haben, nicht fair behandelt zu werden, dass man ihnen nicht glaubt. Können Sie das verstehen?
Das kann ich verstehen. Es ist natürlich auch klar, dass es auch schambehaftet ist. Aber ich glaube, dass wir in einem Bereich arbeiten, der darauf vorbereitet ist. Und wir natürlich auch versuchen, den Geschädigten in einer angemessenen Gesprächsatmosphäre schon die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern. Wir haben Psychologen bei uns im Haus, die auch die Vernehmungen mit begleiten können. Und darüber hinaus bieten wir auch die psychosoziale Prozessbegleitung an. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Geschädigten auch nach der Vernehmung nicht alleine lässt, dass sie im weiteren Verfahren bis hin zum Gerichtsverfahren auch begleitet werden.
Sie müssen in den meisten Fällen wahrscheinlich erstmal sehr neutral bleiben, weil die Sachlage vielleicht noch nicht ganz klar ist. Können Sie da immer so empathisch sein, wie Sie sein wollen?
Also wir als Polizeibeamte müssen prinzipiell neutral an die Sache rangehen. Wir müssen ja versuchen, objektiv erstmal zu ermitteln, was ist überhaupt Gegenstand des Verfahrens. Man muss auch dazu sagen, dass gerade im Bereich der Vergewaltigung, häusliche Gewalt, gibt es auch einen Anteil von vorgetäuschten Taten. Das muss man auch sagen. Da stecken manchmal Motive dahinter wie Sorgerechtsstreitigkeiten oder dass man vielleicht bei einem Barbesuch, Diskothekenbesuch zu viel Alkohol getrunken hat, jemanden kennengelernt hat, mit dem vielleicht mitgegangen ist, kam dann wirklich zu sexuellen Handlungen und man muss sich dann gegenüber seinem Partner dann erklären. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, oh, ich bin irgendwie mitgegangen und wurde dann vergewaltigt. Das war alles gegen meinen Willen. Das sind Fälle, die auch passieren. Aber wir im Prinzip gehen wir in diese Vernehmung ganz neutral ran, haben uns natürlich auf die Vernehmung gut vorbereitet und können eventuell dann Widersprüche dann auch anbringen in der Vernehmung.
Aber es gibt doch Studien, die belegen, dass die wenigsten Fälle erfunden sind.
Das kann sein, ja. Ich habe ja nicht gesagt, wie hoch der Anteil ist. Ich sage nur, es gibt einen gewissen Anteil von vorgetäuschten Taten.
Wonach bewerten Sie denn die Fälle? Welche Rolle spielt das Bauchgefühl?
Das Bauchgefühl. Also es steht und fällt mit der Aussage der Geschädigten oder mit der geschädigten Person. Wir reden ja hier immer nur von weiblichen Opfern. Das ist ja nicht der Fall. Es gibt ja auch männliche Opfer von Vergewaltigung. Es steht und fällt mit der Aussage. Und deswegen das allererste, was wir machen, ist, dass wir schnellstmöglich Kontakt aufnehmen mit den geschädigten Personen, die auch versuchen, zu einer Aussage zu bewegen in unseren Räumlichkeiten und dann, dass wir erstmal eine Grundlage unserer Ermittlungen haben. Und die Kollegen, die bei uns arbeiten, sind dahingehend auch in meinen Augen super geschult, die das auch erkennen, die auch sehr geduldig sind, die auch mit sehr viel Feingefühl in diese Vernehmung rangehen und dann relativ schnell erkennen, ob das jetzt hier erfunden ist oder ob es hier tatsächlich auch so geschehen ist.
Gerade bei Sexualdelikten, da stelle ich es mir unheimlich schwierig vor, da Licht ins Dunkel zu bringen. Auf allen Seiten, also Opfer haben oft große Probleme, sich anzuvertrauen. Dann zum Beispiel die Familie vielleicht eines Täters, ich sage jetzt bewusst männlichen Täters, weil meistens ja die Täter dann doch männlich sind, die sagen dann, das kann ich mir bei dem gar nicht vorstellen. Wie gehen Sie vor?
Na, wenn wir die Grundlage haben von der Zeugenaussage, ist es ja, oder von der Aussage der geschädigten Person, gibt es ja auch Anhaltspunkte daraus. Es gibt ja in jeder Vernehmung, wo es dann heißt, ich habe es einer Freundin erzählt oder ich war an dem Ort, dann schließen sich ja weitere Maßnahmen an, wie weitere Befragungen. Vielleicht kann man das über Videoüberwachung, wo hat sich die Tat eventuell ereignet. Denn wie war denn überhaupt das Vortatverhalten, das Tatverhalten oder das Nachtatverhalten. Teilweise auch gibt es nachher noch Chatverkehr zwischen Opfer und Täter. Das sichern wir ja auch und werten es dementsprechend aus. Und was die Familie des Täters betrifft, man darf auch nicht vergessen, welches Recht die Täter auch haben. Auch die Angehörigen haben das Recht, die müssen nichts aussagen, was Angehörigen überhaupt belasten könnte. Das ist ein gutes Recht. Ja, und deswegen, darauf müssen wir auch Rücksicht nehmen und nehmen wir auch Rücksicht. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich alle Beweise heranzuschaffen, um nach Möglichkeit erstmal den Täter zu identifizieren. In den meisten Fällen ist der Täter ja auch gar nicht bekannt. Wenn man am Wochenende unterwegs ist in irgendeiner Bar, in einer Diskothek, lernt jemanden kennen, da ist meistens nur ein Austausch von einer Telefonnummer oder einem Vorname. Und da liegt erstmal die Schwierigkeit drin oder die Herausforderung, diese Person überhaupt erstmal namhaft zu machen.
Wahrscheinlich gibt es ja auch bei Tätern, Täterinnen Muster, die ihnen immer wieder begegnen. Was schützt sie davor, vorschnell ein Urteil zu fällen?
Also es ist ja gerade die Kunst des Kriminalbeamten, dass man natürlich kriminalistisch denkt. Also wichtig ist im Endeffekt, dass man nichts einfach so hinnimmt. Wenn jemand sagt, es gab an diesem Tatort, gibt es keine Videoüberwachung, dann kann ich das nicht einfach so hinnehmen. Dann werde ich immer ein Team rausschicken, die sich das anschauen. Gibt es da wirklich Videoüberwachung? Und deswegen ist gerade dieses kriminalistische Denken, dieses Analysieren, dieses Bewerten der Hinweise, welche Spuren sind jetzt hier relevant oder nicht relevant? Das ist auch eine Art von Erfahrungswissen, was man hat aus vergangenen Fällen. Welche sind wo vor Gericht gescheitert, beziehungsweise was hat zum Erfolg geführt? Und das ist ein Konglomerat an Maßnahmen und Erfahrungswerten, die man hat, um hier zum Erfolg zu kommen.
Wie schwierig ist es, Fälle zu lösen und wie lange brauchen Sie dafür? Es gibt ja sicherlich Thematiken, Fälle, die schwieriger zu lösen sind und andere, da liegt es auf der Hand.
Ich denke, dass es steht und fällt mit der Identifizierung des Täters. Wenn ich weiß, wer der Täter ist, denke ich, sind die Ermittlungen schneller erledigt, als wenn ich immer noch dem Täter hinterherrenne und ich nicht weiß, wer derjenige ist. Natürlich müssen wir auch differenzieren. Reden wir jetzt hier von Ermittlungskomplexen, was Vergewaltigung betrifft, oder um Tötungsdelikte? Die Intensität bei der Bearbeitung von Tötungsdelikten ist natürlich viel, viel höher. Und man darf nicht vergessen, es gibt Vergewaltigungsvorgänge, die bearbeitet ein Sachbearbeiter allein, was bei Tötungsdelikt natürlich nicht der Fall ist.
Aber es steht doch oft Aussage gegen Aussage.
Das stimmt, es ist Aussage gegen Aussage, und da ist ja gerade jetzt wichtig, dass man das noch unterfüttert mit der Spurenlage, mit weiteren Zeugen, die das belegen können, beziehungsweise dass man durch Handydaten, durch weitere digitale Spuren, die man im Rahmen dieser Ermittlungen gesammelt hat, Anwesenheitsbeweis bekommt vom Täter am Tatort zum Beispiel. Oder im Rahmen der Durchsuchung beim Täter vielleicht irgendwelche Tatmittel findet, bestes Fall K.O.-Tropfen, Kleidungsstücke, die er zur Tat getragen hat, wo Spuren sich der Geschädigten befinden, aber andersrum genauso. Die Kleidung der Geschädigten wird untersucht, kriminaltechnisch, und wenn sich da Spuren des Täters befinden, dass man es so beweiskräftig hinbekommt, dass es dann vielleicht zu einer Verurteilung reicht.
Aber es ist doch bestimmt auch ab und an ein Kampf gegen Windmühlen. Wenn man merkt, man kommt einfach nicht voran, verliert man dann irgendwann auch mal den Glauben und die Kraft, an einem Fall zu arbeiten?
Nein, ich glaube, wenn man in diesem Deliktsbereich arbeitet und man weiß, hier geht es um Verletzungen des höchsten Rechtsguts, dass wir hier wirklich um Leben, also Leib, Leben und um die körperliche Unversehrtheit reden, da gibt es für mich gar kein Wenn und Aber. Also es gibt Verfahren, die dauern Jahre, und es wird immer wieder Hinweise geben aus der Bevölkerung, wo man vielleicht dann doch den Täter ermitteln kann. Ich glaube, man kann nicht einfach einen Fall ad acta irgendwo ablegen und sagen, nee, das kann ich jetzt nicht ermitteln. Dann bleibt der Fall erstmal ungelöst, aber der wird immer wieder, wenn man Zeit hat, wird er wieder aufgegriffen, und man sucht noch nach der Nadel im Heuhaufen.
Was bedeutet das für Sie, einen Fall zu lösen?
Na, einerseits, einen Fall zu lösen, also ich habe das Gefühl, dass ich etwas Gutes tue, zumindest auch der Gesellschaft etwas zurückgebe oder beziehungsweise etwas Gutes tue, dass nicht weitere geschädigte Personen vom Täter vielleicht belästigt oder geschädigt werden. Darüber hinaus natürlich auch für die Arbeit ist es der Lohn, wenn man weiß, man hat die Beweise so zusammengesammelt, dass das Gericht zu einem gerechten Urteil kommt und der seine gerechte Strafe bekommt. Darüber hinaus ist für mich immer das größte Lob, wenn man die Dankbarkeit der Geschädigten erhält oder der Angehörigen von Tötungsdelikten, die sich im Nachgang dann bedanken, dass man so lange dran geblieben ist, dass man im Endeffekt den Personen die Gewissheit gegeben hat, was denn jetzt hier tatsächlich passiert ist. Die Angehörigen von getöteten Personen wissen das ja teilweise gar nicht. Und wenn wir das ermitteln, sowohl die Motive der Tat, hilft es denen, wenn sie wissen, dass sie Gewissheit haben, was ist mit ihrem Angehörigen passiert.
Im Gespräch bei rbb24 Inforadio heute Christoph Herrmann. Er ist Kriminalbeamter in Berlin im Bereich Vergewaltigung von erwachsenen Menschen. Sexueller Missbrauch, Mordfälle, das muss doch unheimlich belastend sein. Also da wird sich Ihnen oft ein Bild bieten, das man vielleicht nicht so leicht aus dem Kopf bekommt. Fühlt man sich manchmal auch schuldig, weil die Ermittlungsarbeit nicht so schnell vorankommt? Wie gehen Sie damit um?
Nein, ich glaube, ich sehe das positiv dahingehend, weil wie viele Fälle löst man, wie viele Personen oder Geschädigten gibt man das Gefühl, dass man für sie da war, dass man sich um sie gesorgt hat, dass man jetzt auch dafür gesorgt hat, dass der Täter jetzt dafür bestraft wird, dass er nicht weiter auf die Geschädigten einwirken kann. Das ist das, was ich positiv daraus nehme aus diesen Fällen. Ansonsten den Ausgleich, den ich mir selber schaffe, ist natürlich im Privaten durch Sport, aber auch der offene Austausch unter den Kollegen. Das heißt, wenn irgendetwas sehr belastend ist, dann reden wir offen darüber. Darüber hinaus ist man natürlich auch, gerade wenn man in der Führung, in der Leitung ist, ist es auch eine Hauptaufgabe zu schauen, dass man Auge auf seine Mitarbeitenden hat. Haben die sich jetzt verändert? Ist da irgendetwas? Da muss man das offen ansprechen und eventuell dann Maßnahmen treffen. Da ist man auch schon systematisch und strukturiert gut hinterher, Hilfsangebote zu präsentieren. Es gibt Supervision, es gibt Resilienzcoaching. Wir haben auch die Möglichkeit, in Einzelgesprächen unsere Psychologin, Hauspsychologin, die dabei ist, die auch immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Es ist in meinen Augen auch keine Schwäche. Im Gegenteil, in meinen Augen ist es eine Stärke, wenn man zeigt, dass ich jetzt hier Hilfe brauche und mir geht's nicht gut. Aber es kommt auch vor, dass es niemand zeigt, und weil es mit einem auch wirklich nichts macht. Und man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ich selber habe sowas bisher noch nicht in Anspruch genommen. Natürlich könnte man sagen, ich habe 9 Jahre im Bereich sexueller Missbrauch gearbeitet. Ich habe 7 bis 8 Jahre bei der Mordkommission gearbeitet. Man hat jegliches Leid der Menschen gesehen und man weiß nicht, was es mit einem unterbewusst macht. Das weiß ich nicht. Aber ich schaffe Ausgleichsmaßnahmen, um das zu verarbeiten.
Ausgleichsmaßnahmen, jetzt im Privaten,
Sport? Im Privaten, oder? Das ist für mich Sport. Das ist aber auch nicht nur der Austausch mit den Kollegen, auch mit der Familie, mit der Partnerin. Ich habe das Glück, dass ich auch eine Partnerin habe, die ebenfalls Kriminalbeamtin ist, nicht in diesem Bereich, die aber Verständnis dafür hat. Und mir hilft es persönlich, alleine über diese Fälle zu reden. Nur zu reden über diese Fälle. Das ist für mich eine Art von Verarbeitung. Und es klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn ich an einen Tatort komme und dort liegt der Leichnam auf dem Boden, dann sehe ich im Endeffekt den Leichnam als Objekt. Ich betrachte hier, okay, welche Hypothesen kann ich jetzt hier bilden? Wie kann die Tat abgelaufen sein? Ich sehe nicht das Schicksal, was hinter diesem Leichnam steckt. Rein objektiv schaue ich mir an, okay, Verletzungen im Oberkörper, er liegt jetzt mit dem Oberkörper im Hausflur, mit den Beinen noch in der Wohnung, okay, was könnte jetzt hier abgelaufen sein? Und man macht sich ein Bild von den ganzen, von der Spurenlage, von dem Tatort, um dann die Hypothesen zu bilden, wie könnte das abgelaufen sein? Das Schicksal lasse ich da nicht an mich heran.
Gibt es Fälle, die Sie nachhaltig verfolgen, vielleicht auch bis heute?
Was mich extrem beschäftigt, sind insbesondere die Fälle, die wir alle gut in Erinnerung haben, wo keine Vorbeziehung besteht zwischen Täter und Opfern, wo eigentlich die Opfer Zufallsopfer sind. Das ist der Anschlag Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein bestes Beispiel. Oder ich war live dabei bei den Ermittlungen, bei der Amokfahrt am Kurfürstendamm, wo die Schulklasse aus Hessen über die Straße gelaufen ist und die Lehrerin wird erfasst. Da war ich live dabei, bei den Ermittlungen, bei den ersten Maßnahmen vor Ort. Und das sind Sachen, die mich beschäftigen, weil man kann so viele Schutzvorkehrungen treffen, wie man will. Man kann diese Taten leider nicht verhindern.
Sie haben mir im Vorfeld vom sogenannten Kannibalen von Pankow erzählt. Warum bleibt dieser Fall in Erinnerung?
Der Fall bleibt für mich in Erinnerung, weil da gerade auch im Nachgang die Dankbarkeit der Angehörigen da war. Die Gewissheit hatten, was ist denn überhaupt mit ihrem Angehörigen passiert? Man muss sich ja vorstellen, das lief als Vermisstenfall an. Eine Person hat sich über eine Dating-Plattform mit jemandem verabredet, die haben sich getroffen und dann ist diese Person von da an spurlos verschwunden. Und keiner wusste, mit wem hat er sich verabredet und wo ist diese Person. Und im Nachgang hat man tatsächlich durch unsere Ermittlungen haben wir die Knochenteile gefunden, also die Beine, den Rumpf mit den Armen und auch den Schädel gefunden. Und ich glaube, das ist für mich in Erinnerung geblieben, dass das Dankbarkeit der Familie einfach da war, dass wir diesen Fall jetzt dahingehend geklärt haben, dass wir wissen, was ist ihm überhaupt zugestoßen. Und ich finde es immer sehr beeindruckend in solchen Fällen, die auch 3, 4, 5 Monate in Anspruch nehmen, intensivste Ermittlungen, wie man dort mit einer Bündelung von Kompetenzen durch die Kriminaltechnik, durch die Spürhunde, durch Einsatzhundertschaften, durch anderweitige IT-Spezialisten so einen Fall in der Gesamtheit klärt, wenn alle zusammenwirken. Und das ist nicht, wie man es immer so aus dem Fernsehen kennt, dass ein Ermittler alle Kompetenzen in sich vereint, das gibt es nicht.
Der Kannibale von Pankow, von wem stammt dieser Titel?
Tja, von wem stammt dieser Titel? Ich glaube, es wurde von der Öffentlichkeit, ein Stück weit von den Medien so genannt. Ich glaube, wir haben diesen Begriff nie in den Mund genommen. Es ist tatsächlich so, nur weil die Person, was heißt nur in Anführungsstrichen, eine Verabredung hatte zu einem Sexdate und dann dort in der Wohnung umgebracht wurde vom Täter, um dann zur Beseitigung zerstückelt und die Leichenteile im Umland verteilt. Ob es hier wirklich dazu gekommen ist, das kann ich nicht sagen. Nur weil sich der Täter in Kannibalismusforen bewegt hat, hat man vielleicht da den Schluss draus gezogen, aber so richtig nachweisen konnten wir es ihm nicht.
Bleiben Fälle auch deswegen so stark in Erinnerung, weil dann die Öffentlichkeit für diese Fälle so groß war?
Genau. Man steht natürlich schon unter einem großen öffentlichen Druck, nicht nur in einem behördlichen Druck. Natürlich, die Behörde möchte auch wissen, was ist denn jetzt da passiert, wie ist der Ermittlungsstand, wie kommt ihr voran. es ist auch der mediale Druck. Und ich finde gerade, dass das in der Öffentlichkeit wird überwiegend darüber berichtet, welche Ermittlungsfehler gemacht wurden. Und ich würde mir ab und zu mal, würde ich mich darüber freuen, wenn man mal von den Erfolgen berichtet oder das, was die Kollegen geopfert haben an Zeit und vielleicht auch von ihrer Familie mal einige Stunden weggeblieben sind. Da würde ich mich eher mal drüber freuen, dass man darüber berichtet.
Der Kannibale von Pankow. Der Fall wurde auch in mehreren True-Crime-Podcasts besprochen. Wie finden Sie das denn, dass Kriminalfälle für alle Menschen nachvollziehbar aufgearbeitet werden?
Einerseits, um die Ermittlungsarbeit der Polizei darzustellen, finde ich diese Formate sehr gut. Was mir so ein bisschen aufstößt, ist, dass es sehr täterorientiert dargestellt wird. Was hier wenig berücksichtigt wird, ist, wie geht es denn überhaupt den Angehörigen? Was passiert mit den Opfern? Natürlich kann ich es verstehen, das bewegt die Leute mehr. Was ist für eine Täterpersönlichkeit? Wie hat er gehandelt? Wie ist er überhaupt zum Täter geworden? Aber ich denke, das andere bleibt meistens auf der Strecke.
Werden Sie auch von Ihren Freunden und Freundinnen befragt?
Ja, da bin ich schon teilweise leid, immer wieder zu antworten, wo ich sage, ja, was machst du denn, was gibt's denn Neues und was ist denn in dem Fall? Da versuche ich mich dann immer relativ kurz und knapp zu halten. Ja, und ich habe mich auch manchmal schon im Urlaub erlebt, dass, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, dass ich mir irgendeinen anderen Beruf ausdenke, sodass nicht so viele Nachfragen kommen.
Dann im Urlaub würden Sie wahrscheinlich keinen True Crime Podcast hören oder hören Sie die überhaupt? Oder?
Doch, tatsächlich höre ich, wenn dann im Urlaub, True Crime Podcast, überwiegend auch zu Fällen, klar, die, wo ich selber vielleicht auch involviert war und lese auch Stern Crime, die lese ich auch, die Zeitschrift, aber rein aus Interesse. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte es jetzt hören, um jetzt hier weiter zu ermitteln. Nein, es ist wirklich nur, um sich berieseln zu lassen.
Wie sieht es denn mit den Krimis im Fernsehen aus? Wird der Tatort am Montag von den Kolleginnen und Kollegen besprochen?
Nein. Ich selber schaue keinen Tatort. Und wenn das jemand schauen würde bei uns, würde man es, glaube ich, mitbekommen. Ich glaube, keiner meiner Kollegen schaut den Tatort.
Wie realistisch sind denn Krimis im Fernsehen?
Also erstmal weiß ich ja auch immer, machen wir uns mal nichts vor, es dient ja der Unterhaltung. Und wie es immer so gezeigt wird im Tatort jetzt speziell, dass ein Ermittlungsteam oder ein Ermittler alle Kompetenzen in sich vereint, um diesen Fall zu lösen, den gibt es nicht. Und dass dann auch noch er sowohl am besten zeitgleich mit dem SEK die Wohnung stürmt, er macht die Zeugenvernehmungen, er nimmt die wichtigsten Spuren, bringt die zur Kriminaltechnik, am besten steht er noch bei der Gerichtsmedizin nebenan und sorgt dann noch für eine Opferbetreuung, nimmt vielleicht noch Angehörige mit nach Hause, die bei ihm übernachten. Das hat mit der Realität wirklich wenig zu tun. Es gibt US-amerikanische Formate, die dem Ganzen näher kommen, das, was wir tatsächlich machen. Navy CIS ist eins der Punkte, weil da zeigt man nämlich, dass es ein Team bestehend aus 4, 5 Personen ist. Eine Frau, die kümmert sich um die Kriminaltechnik, einer ist für die IT-Forensik verantwortlich, einer ist der Chef, der die Sachen koordiniert. Das kommt dem Ganzen schon sehr nahe, finde ich.
Blicken wir mal zurück auf Ihr Berufsleben. Sexuelle Gewalt, Missbrauch, Mord. Sehnt man sich da irgendwann nach anderen Themen?
Nein, also absolut nicht. Für mich ist das ja eine Art, ich will mal sagen, vielleicht Berufung. Man hat festgestellt, wo liegt die Stärke von einem. Und meine Stärke liegt ganz klar im Umgang mit den Menschen. Also ich bin sehr kommunikativ, habe auch ein gewisses Fingerspitzengefühl und finde auch eigentlich zu allen Personen eigentlich einen guten Draht, um in ein Gespräch zu kommen. Und deswegen kann ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als weiterhin in diesem Deliktsbereich zu arbeiten.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Christoph Herrmann.
Bitteschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.